Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir. Heute mit einer Spezialausgabe, unserem Expertentalk am Mittwoch. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der
Bezaubernde. Gespannte. Und gespannte Hajo Schumacher, ich gebe zu, dieser erste Gast in Mittwochsexperten, am Expertenmittwoch, habe ich mir gewünscht. Lieber John Aigner, herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast, in Pandemiezeiten hierher zu uns zu kommen mit Corona-gerechtem Abstand.
Es ist mir eine Freude und Ehre. Hallo, liebe Suse und hallo, lieber Hajo.
Warum wollte ich John haben? Aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir haben es immer schon mal wieder in den letzten Folgen so angedeutet. Es fällt schon auf, ob ein Ministerpräsident von Corona-Hysterie redet, ob es die Herren Wendler, Schiffmann, Hildmann und so weiter sind, ob es die Menschen sind, die den Reichstag oder das Kapitol stürmen. Es sind fast immer überwiegend Männer. Fällt dir irgendwas auf, John?
Das sind fast und überwiegend immer Männer. Na, du hast natürlich vollkommen recht, lieber Hajo. Und das Interessante dabei ist, das werde ich öfter gefragt. Und da gibt es ja auch eine ganz, ganz, also auch ins wirklich tief gesellschaftliche und private hineingehende Thematik. Was ist da mit den Männern? Da gibt es ja schon Dinge, die schieflaufen oder wo die über die Stränge schlagen oder eben so eine Art von Umfgewalt in die Welt bringen, sei es jetzt verbal oder dann manchmal auch ganz fürchterlich über häusliche Gewalt oder sogar Vergewaltigung. Um es vielleicht gleich vorauszuschicken, oder da spreche ich häufig drüber, Männer haben 30% mehr Bewegungsdrang. Männer haben 30% mehr Muskelmasse. Das sind Durchschnitte natürlich. Wenn die sozusagen häufig nicht von alleine gelassen werden, ja, weil wir hinterm Computer hocken oder in Büros und so weiter. Das heißt, dieses Potenzial, das auch gewalttätig werden kann, wenn es eben wie ein Druckkessel aufgebaut wird und dann nicht irgendwo gesund abgelassen wird, sondern in irgendeinem Ventil, wo es dann halt rauspufft. Ja? Mhm. Und darunter würde ich das alles rechnen, tatsächlich.
Mhm. Du bist ja jemand, der sich inzwischen beruflich mit Männern befasst. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, das würde ich auch gerne wissen.
Ja, das ist richtig. Ich bin Männercoach und stehe einer gemeinnützigen Männerorganisation vor. Warum habe ich das gemacht? Das kam aus meiner persönlichen Geschichte tatsächlich. Ich bin Mann, ich habe eine männliche Perspektive von der Welt, wenn man so will. Und ich habe mich mit mir selber beschäftigt und dann sind immer mehr Leute zu mir gekommen und wollten wissen, wollten Mentorenschaft von mir. Ja, und wollten wissen, wie hast du das gemacht? Also es ging um eine ganz klassische Art von, ich will ein Männergespräch mit dir führen, John, was, glaube ich, jeder kennt. Und daraus ist mein Beruf geworden.
Wie muss man sich so ein Männergespräch vorstellen? Ich bin ja nur eine Frau. Also worüber redet man da zwischen Männern?
Also prinzipiell würde ich erstmal so antworten, dass es das Gleiche ist wie ein Frauengespräch vom Prinzip her. Also vielleicht gab es einfach mal Zeiten, wo du ganz eindeutig wusstest, das möchte ich gerne mit einer Frau besprechen. Mhm. Prinzipiell ist das Gleiche bei Männern.
Ja.
Ja. Inhaltlich kann es dann um alles Mögliche gehen, häufig auch vielleicht um Intimität, besonders, also das halte ich für wünschenswert. Ich bin jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen bei meinem Job. Häufig ist es gar nicht so intim oder Männer haben es gar nicht gelernt, intim mit anderen Männern über wirklich bedeutsame Sachen zu sprechen.
Ganz aber, kurz zum besseren Verständnis. Intim meint nicht sexuell, sondern intim heißt eher so offen.
Persönlich? Ganz wichtig, ja. Tiefe Männergespräche. Mhm. Ich spreche eigentlich die ganze Zeit über, werde ich von platonischen Räumen sprechen. Mhm. Gerade wenn ich intim sage oder auch sowas wie körperliche Nähe und so. Das ist jetzt in dem Kontext bei mir ganz, ganz viel eben über diesem platonischen, wir können es vielleicht auch brüderlichen Raum sich vorzustellen.
Du arbeitest ja inzwischen sehr intensiv mit Männern auch zusammen. Warum kommen die zu dir?
Die kommen, um ein tiefes Männergespräch zu führen, tatsächlich. Also das ist im Kern das. Ja. Mhm. Es kann auch sein, dass die von mir gehört haben und dachte ich, der hat da Ahnung davon, wie ich vielleicht über bestimmte Dinge sprechen kann, worüber ich sonst mit niemandem sprechen kann. Mhm. Ja, da geht es dann auch manchmal um so Sachen wie, ich fühle mich nicht männlich oder ich komme nicht in den Kontakt mit meiner Partnerin oder Partner oder ich komme überhaupt nicht in Kontakt mit dem anderen Geschlecht oder weiß gar nicht, wie ich das hatte, noch nie eine Beziehung in meinem Leben und so weiter.
Mhm. Ja. Wie ist das mit Männern in der Corona-Zeit? Du sagst, auf der einen Seite gibt es ja diesen Bewegungsdrang, diesen Energieüberschuss. Eine Pandemie und ein Lockdown ist ja so ziemlich das Schlimmste, was dann passieren kann. Du kannst deine Gruppen jetzt auch rein physisch nicht mehr so gut geben. Klar, man geht spazieren oder sowas, aber ihr habt ja mit euren Männergruppen, wart ihr draußen, habt Reisen gemacht, habt Abenteuer erlebt. Wie war das im letzten Jahr für dich, mal ganz abgesehen davon, dass du wahrscheinlich weniger verdient hast als sonst?
Ja, das ist alles richtig. Also für mich persönlich war es so, dass ich durch meine Einzelarbeit, also häufig dürfte man sich ja noch zu zweit treffen, die Möglichkeit, das dann auch online zu machen und dass ich in vielen Kleingruppen arbeite, war das tatsächlich sehr, sehr dezent, der Effekt für mich. Also jetzt wirtschaftlich sowieso, als auch für mich persönlich. Also ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig eingeschränkt gefühlt, wo weiß natürlich um die Dramatik, was das hat für andere Menschen. Ja? Und um das nochmal auf der Ebene zu beantworten, ohne jetzt auf jedes Detail eingehen zu können, aber Männer, warum die vielleicht auch risikofreudiger sind oder vielleicht auch mehr aufgebären dann, wenn sie eingesperrt werden. Ja, das hat damit zu tun, weil Männer den Tod lieben. Ich will da jetzt gar nicht einsteigen in, das könnte auch mit Testosteron und was nicht allem oder irgendwelchen esoterischen von das Maskuline sucht den ewigen Frieden oder sowas, sondern dass ich will einfach nur, es ist zu beobachten, dass Männer zum Beispiel Extremsportarten lieben. Ja, natürlich ist das nicht nur so, dass das Männer, Frauen nicht mittlerweile auch tun, aber Männer lieben so Zeug, die wollen an die Kante, die wollen dem Tod ins Auge sehen, häufiger als Frauen, so scheint mir. Und da sieht man auch das, also auch bei Corona wird das dann so sein. Ja, die werden sagen, ja, dann super, jetzt ist der Tod viel näher, da kann ich jetzt hier mal ein bisschen damit spielen, ihm ins Auge sehen und vielleicht auch dieses Kitzeln, das ich vielleicht im Büro vorm Computer vermisse, ein bisschen leben. Ja, also ich spüre Intensität, weil ich jetzt hier mal über die Stränge schlage.
Also würdest du sagen, das sind Sensation Seeker, also risikobereiter als Frauen?
Ja, also das scheint statistisch so nachgewiesen und wie gesagt, man könnte auch den Bewegungsdrang und das Testosteron und so weiter anführen, warum das so sein könnte. Mhm. Ich glaube, dass es einfach so ist. Es kann auch sozialisatorisch sein, das schließe ich gar nicht aus, aber momentan ist der Ist-Zustand so.
Komme ich mal kurz mit der Statistik. Männer haben im Schnitt weltweit ungefähr 5 Jahre weniger Lebenserwartung. Männer begehen über alle Generationen und auch Kulturen 3-mal häufiger Selbstmord als Frauen. Und fast immer, wenn es um so Todesarten geht, die du gerade erwähnt hast. Also ich balanciere nachts besoffen auf dem Autobahnmittelstreifen auf der Leitplanke. Da wirst du ganz selten eine Frau erwischen, die das macht. Das sind fast immer Jungs oder so an der Klippe oder sowas. Aber wo siehst du jetzt oder siehst du überhaupt einen Zusammenhang zwischen diesen politisch sich Gehör verschaffenden, sehr nach rechts driftenden Männerhorden und gesellschaftlichen Entwicklungen?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt zum einen das zusammen, was ich gerade angeführt habe. Da könnte sowas sein, wie an die Klippe wollen und einfach auch dieses den Tod ins Auge schauen, haben wir es gerade genannt. Aber auch sowas wie die Gefahr suchen. Und eben Gewalt über andere Kanäle auszuleben. Also auch wieder eine Art von Bewegungsdrang und auch Frustration, vielleicht eben eingesperrt zu sein von unserer Welt, bis hin zu sozialisatorischen Geschichten. Das ist jetzt in meinem Feld relativ häufig, dass sich Männer tatsächlich überfordert und unverstanden fühlen. Ja, also wir haben ja sozusagen Mainstream-Narrativ eher, dass die Frauen kommen gerade erst noch aus der Unterdrückung, die Männer haben es doch so gut. Ich in meinem Feld, und das mag auch meine Bubble mit sein, aber das ist schon eine große Masse an Männern, die meint, gar nicht zu wissen, wie sie es noch richtig machen können und dann aus Frustration das zum Teil auch dann sozusagen sich in der Wahlkabine rächen oder vielleicht auch dann auf der Straße oder mit einem zumindest beabsichtigten Sturm auf irgendeines unserer Parlamente der Welt, sage ich mal. Mhm. Also du hast Reichstag und Kapitol, das war jetzt auch gerade in den Nachrichten groß in den USA angeführt.
Nun gibt es ja diese Eigenschaften, die man so toxischer Männlichkeit zuschreibt, ja. Ne? Zum Beispiel, sie dürfen keine Schwäche zeigen oder keine Ängste und wenn sie emotional reagieren, dann nur mit Wut und Aggression und solchen Dingen. Das sind aber nicht die Männer, die zu dir kommen, oder?
Ja, also erstmal, ohne jetzt zu semantische Haarspalterei zu betreiben, ich mag den Begriff toxische Männlichkeit gar nicht. Aus genau dem gleichen Grund. Der führt eigentlich nur zu noch mehr Missverständnis.
Und Spalterei, ja,
natürlich auch, ne? Gibt es sowas wie schlechtes, beschissenes Arschlochverhalten von Menschen. Und natürlich kann das auch mit Identitäten, die wir haben, als Frau, Mann, irgendwelche anderen Sachen, irgendwie Parteizugehörigkeit, Fußballvereine, ja, alles Mögliche. Also Identitäten werden aus allem Möglichen abgeleitet. Und selbstverständlich gibt es auch aus dieser Identität Mann Verhalten, das daneben ist. Ganz, ganz klar. Ja, aber ich finde, das kann man auch so benennen. Ja. Und dieser Begriff toxische Männlichkeit führt nur zu dem nächsten Grabenkampf, wo wir uns dann als nächstes über toxische Weiblichkeit unterhalten müssen und da dann wieder alle auf die Barrikaden gehen und so weiter. Mhm. Deshalb sage ich, Männlichkeit, also der Begriff kommt ja aus den USA, Toxic Masculinity. Mhm. Masculinity ist auch schon was anderes als Männlichkeit im Deutschen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich will nicht zu haarspalterisch werden, aber Masculinity schließt nicht nur das biologische Geschlecht, also ist stärker vom biologischen Geschlecht getrennt, als das Wort Männlichkeit das ist. Ja, deshalb, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen, mit solchen Begriffen rum zu hantieren. Auch gefällt mir nicht, dass toxisch so nah an dem Begriff Mann oder Männlichkeit dran ist. Ja, also da wird sehr schnell ein Kampfbegriff draus und ich glaube, Kämpfe haben wir genug gehabt. Und ich bin jemand, der sagt, lass uns lieber schauen, wo wir Symbiosen und Co-Kreationen schaffen, ja, und uns dann respektvoll begegnen.
Wir neigen ja dazu, gerade auch so Medienvertreter wie ich, bei diesem Sturm aufs Kapitol zum Beispiel zu sagen, das sind alles Verrückte. Die ziehen sich so Fantasieuniformen an. Wir alle haben ja diesen Fellmann gesehen mit den Hörnern, der offenbar in Amerika jedenfalls bekannter Verschwörungstheoretiker, Schamane ist, was eine interessante Berufsbezeichnung ist, habe ich so auch noch nicht gehört.
Ja.
Du kennst natürlich Klaus Teweleit, ne, der sich ja mit Männern, Männerrollen und sowas auseinandergesetzt hat. Der hat ja diese These des faschistischen Männertyps, also des Größenwahnsinnigen. Der ist aber gar nicht so unbedingt dumm oder sowas, aber er hat so eine Vorstellung davon, wie der richtige Mann zu sein hat. Der muss erobern, der darf auch gar keinen Fall irgendwie angepasst sein, sondern der rennt halt bei Nancy Pelosi ins Büro und haut sich erstmal die Cowboy-Stiefel auf den Schreibtisch, einfach um zu zeigen, ich kann das. Teilst du diese Einschätzung? Also gibt es eine Strömung im Männlichen, die sowas einfach geil findet?
Ich kenne diesen Autor, habe mich jetzt nicht so viel mit ihm beschäftigt, aber ja, ich teile diese Meinung insofern, dass es das gibt. Und da kann man so viel anführen, was da jetzt mit reinspielt, dass es jetzt gerade bei dieser aktuellen Situation in den USA, was da alles mit reingespielt hat. Ja, ich glaube, dass es sowas gibt wie Dominanz und Unterwerfung in der menschlichen Psychologie. Mhm. Ja, und dass wir sowohl sozialisatorisch und vielleicht auch irgendwelche biologischen Quellen heranziehen können, warum das bei Männern dann häufig vielleicht so ist. Ja, also dass der Mann der Penetrator ist, was er ja sozusagen auch dann irgendwo dann trotzdem mal sein muss, ja, sei es nur zur Fortpflanzung, ja, und aus daraus abgeleitet sowohl eine Sozialisierung als auch sowas wie was biologisch vielleicht auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt ist, sich ableitet, ja, und der dann eben das Kapitol penetriert und Nancy Pelosi's Office und so weiter. Da geht es um Dominanz und Unterwerfung und auch so diese Art von Machtgeilheit, die sich halt über diesen Kanal der Psychologie dann Bahn bricht. Ja. Und das ist in der Tat hochinteressant. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, in unserer Jetztzeit, die nicht nur für Männer gilt, das ist, wie wir die digitale Welt, was die für Echokammern erzeugt hat. Also was in den USA passiert ist, ist meines Erachtens etwas, was seit Jahren gärt. Ja, ich bin seit 25 Jahren in den USA und ich kenne die Trump-Leute. Die waren halt jetzt das erste Mal so stark oder nicht so stark oder es hat irgendwie geklappt, da einen ins Weiße Haus zu wählen davon. Ja, aber dieses Amerika gab es schon immer.
Ja.
Und jetzt ist es verstärkt und auch möglich gemacht durch digitale Medien, die Echokammern erzeugen, die dann auch eben diese Kettenreaktionen, wo vielleicht Sozialisierung und Biologie sich schwarz vermengt, ja, und dann eben eine Penetration in der garstigsten und auch irgendwie hässlichsten Art sich dann zeigen kann. Ja, sowohl im Privaten als auch im Kapitol, sag ich mal. Ja.
Jetzt nennst du dein Coaching ja Coaching für Kerle.
Ja.
Was ist denn ein Kerl für dich?
Ja, also ich muss gleich dazu sagen, ganz offen, das hat auch ein bisschen was mit Alliteration und Marketing zu tun. Da habe ich einfach ein bisschen...
Training für Typen, Coaching für Kerle, Ausbildung für Arschlöcher.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich gehe erstmal vom Ist-Zustand aus und bin auch manchmal gar nicht so daran interessiert, jetzt alles auf die Biologie oder auf irgendeine, wie auch immer, gut oder schlecht verlaufene Sozialisierung zu schieben, sondern ich gehe davon aus, was es gibt. Ja? Und es gibt Männer, denen fällt es leichter, zu einem Coaching für Kerle zu gehen, als auch aus einem tiefseelendes Intimgespräch mit einem anderen Mann. Ja, also, um es mal so, weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Mhm. Kerl ist alles. Ja? Mhm. Also das hat auch was mit unserer kollektiven Zeitgeist und so weiter zu tun.
Genau, was macht neue Kerle aus?
All das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, in einen gesunden Kanal zu kriegen, zum Beispiel. Ja? Und da gibt es, möchte ich auch gleich dazu sagen, ganz, ganz viele.
Ja. Ja,
selbst ich im Coaching bin wahrscheinlich noch in einer Bubble, wo eher sozusagen Problembewusstsein eine Rolle spielt oder Leute mit einem, es geht mir schlecht, vielleicht dann eher zu mir kommen. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Männer, die diese maskulinen Qualitäten, die interessanterweise bei Frauen ja auch Einzug gehalten haben, ja, Frauen, die Räume halten, Firmen leiten, die Familie zusammenhalten, was nicht alles. Also vieles tradiert maskulin und auch biologisch männlich rollenbesetztes, wird jetzt auch für die Frau natürlich lebbar, schön, und das ist eine ganz wunderbare Errungenschaft unserer Zeit und auch der Frauenbewegung und der Emanzipation, deren ich ein großer Freund bin. Und Männer, die auch jetzt wieder für die Jetztzeit diese maskulinen Qualitäten gelernt haben, zu leben, ja, Verantwortung übernehmen, eine Ansage machen, versorgen, Samen in die Welt bringen, der Familie beibringen, wie es geht, etwas in die Welt zu bringen, das für alle gut ist. Ja, Schöpfer sein eigentlich.
Gleichzeitig aber auch so eine weibliche Seite zu leben. Ne? Also für mich ist das immer beides. Das ist jetzt gar nicht so, ich würde das gar nicht so trennen, nur hier ist männlich und da ist weiblich, sondern im Grunde geht es mir immer darum, das alles irgendwie zusammenzubringen, dass Männer eben auch weibliche Seiten haben können, dürfen und willkommen sind, oder?
Absolut richtig. Das sind die neuen Kerle. Die dürfen das jetzt. Mhm. Ja, also dieses oppressive, patriarchalische, das uns auch überhaupt nicht gut getan hat, hat ja auch erreicht, dass Männer sozusagen nicht ganz Mensch sein durften. Das heißt, auch diese sogenannten femininen Facetten, wie sie jetzt manchmal genannt werden, halt nicht leben durften.
Ja.
Ja, weil sie dann eine Lusche oder eine Schwuchtel oder ein Indianer, der Schmerz kennt oder sonst irgendwas war. Ja,
so
also es wurde mit Schwäche, Weichheit und Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Und dann gab es sowas wie eine Identitätskrise oder ein ich bin nicht stark genug unter den anderen Männern, also Stichwort Krieg oder was auch immer.
Ja.
Weiblichkeit war schlecht.
Ja.
Ja, und auch das hat eine Misere mit angerichtet in unserer Jetzt-Gesellschaft immer noch. Also dass es eine Negierung des Weiblichen mitgegeben
genau.
hat.
Genau, und es gibt sogar jetzt, inzwischen habe ich neulich gelernt, die Öko-Feministinnen, die nämlich sagen, Naturunterdrückung, das, was wir eigentlich nicht machen sollten, weil das jetzt genau unsere Ressourcen sind, die fehlen. Mhm. Oder woher ja Corona durch Klimakrise und so weiter auch entstanden ist, hat auch mit der Unterdrückung über Jahrtausende des Weiblichen zu tun. Als ein fortführender Gedanke. Fand ich ganz spannend.
Ich muss da aber mal ganz kurz was aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung beitragen. Wenn ich früher, als man noch Lesungen veranstalten durfte, bin ich mit meinem Buch Männerspagat häufig so durch die Hallen gezogen. Interessanterweise mehr Frauen, die das wissen wollten, als Männer. Das Problembewusstsein ist auf der weiblichen Seite ein bisschen ausgeprägter. Ich glaube, so 50 Jahre Feminismus haben einfach ganz vielen Frauen beigebracht, da geht was. Ich glaube, da müssen wir Männer noch hin. Was ich erzählen wollte, ist die interessante Frage, wenn ich dann genau dieses sage, Männer, also ihre weibliche Seite, wobei ich das eher die menschliche Seite nennen würde, weil das gilt eigentlich für beide Geschlechter, zumindest gibt es da so eine Mischform, dann kommen hinterher ganz viele Frauen und sagen, also wissen Sie, was ja schon mal, ist ja alles schön und gut, aber so ein Weichei wollen wir auch nicht zu Hause. Das heißt, du bewegst dich als Mann schon auch in einem Spannungsfeld, so wie viel Kerl darf, muss, will ich sein.
Als Frau und, übrigens auch.
Als Frau hast du genau den gleichen Rollenkonflikt. Wollte ich nur ganz kurz als Anekdote loswerden. Aber die Männer, die zu dir ins Coaching kommen, was hast du für ein Gefühl, was brauchen die? Was ist das Hauptbedürfnis außer einem guten Gespräch? Was ist deren Hauptlast, mit der die kommen?
Das ist inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich gibt es eine Tendenz, wie zum Beispiel, also es ist wirklich so ein bisschen wahr, da hängt auch das zusammen mit dem, wenn Männer gehen weniger zum Arzt, vielleicht ist das auch was mit niedrigerer Lebenserwartung ist, oder waren wir vorhin mal. Also Männer kommen manchmal erst, wenn es schon brennt. Ja, wenn sie keinen hochkriegen, wenn es irgendwie mit Frauen nicht läuft, wenn es schon weh tut, so Geschichten. Also gerade dann, wenn es im Bett nicht läuft. Mhm. Ja, also zu schnell kommen oder Erektionsschwierigkeiten, da ist dann sozusagen der Ofen aus.
Aber du bist ja kein Urologe,
du bist
ja kein Mediziner.
Ist richtig, aber häufig hat das ja, ich bin auch kein Psychologe, aber häufig gibt es da schon Ansätze, wo ich was beitragen kann. Ja? Zumindest häufig kommen Männer dann, wenn es schon brennt, auch zu mir. Mhm. Am Ende ist es dann wieder dieses Männergespräch. Also tatsächlich etwas, das ist eklatant häufig. Männer haben das noch nie erlebt, dass sie in dieser vertrauten, liebevollen, brüderlichen Art ein Gespräch mit einem Erwachsenen, einem anderen erwachsenen Mann führen können. Mhm. Das wurde weder beigebracht, noch es gehört das zu dem Erfahrungsschatz.
Ja? Das heißt aber, Alleinsein ist vielleicht ein Merkmal, was ganz viele gemeinsam haben, oder? Weil wenn sie dich als professionellen Gesprächspartner suchen, heißt das ja, dass im Freundeskreis, im Bekanntenkreis jetzt nicht so viele Möglichkeiten des Austauschs sind.
Du hast recht. Also ich habe vorhin gesagt, da gibt es so viele Sachen. Symptomatisch ist das richtig, aber im Kern, was es fast immer, womit es fast immer zu tun hat, ist keine tiefen Männerfreundschaften, wo man solche Gespräche führen kann, die sie dann, wie die sie dann das erste Mal vielleicht bei mir führen. Mhm. Ja, also häufig hat das was mit Männerfreundschaften ins Leben zu holen, zu tun. Ist dann häufig die Lösung tatsächlich. Also auch wenn sich das auf den ersten Blick nicht erschließt, einer kriegt bei einer Frau keinen hoch, aber das hat was damit zu tun, dass er keine tiefen Männerfreundschaften hat. Das muss einem erstmal jemand erklären.
Klingt erstmal komisch.
Ne? Richtig.
Erklär das mal bitte, Suse.
Das hängt insofern mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, unter Männer der Richtige sein. Also da gibt es eine Art von Leistungsdruck, das auch aus diesem Vergleichen mit dem anderen Männern sich erschließt.
In der Fußballmannschaft heißt das die Hackordnung, ne?
Ja.
So, wer ist oben auf dem Pavianfelsen?
Da gibt es viel noch davon. Also das ist so ein bisschen unser limbisches System, unser ursprüngliches Stammhirnzeug, wo so tierisches Zeug tatsächlich, Hackordnungen, Hierarchien, wer ist der Pavian ganz oben auf dem Berg und so weiter, sich mit reinspielen. Aber um das noch zu Ende zu erklären, also vielleicht kennt das ja jemand, dass jemand mit einer Frau flirtet, aber dann zu seinen Kumpels geht und damit prahlt. Ja, oder dass Frauen, komischerweise, das sind wir jetzt wieder bei, was ich, amerikanischen Romantic Comedies oder so, dass die immer so ein bisschen auf den Captain of the Football Team, also den Kapitän des Football Teams, den finden die schon immer irgendwie super, weil der gilt unter den Männern was. Ja, also da ist so eine Dynamik dazwischen, ja, wo Mann-Frau-Beziehung direkt was zu tun hat mit der Beziehung eines Mannes oder dem Fundament von Männerfreundschaften und männlichem Sozialabgleich.
Aber weißt du, was mich gerade so ein bisschen erstaunt dabei? Also gerade wenn man so über Frauen und Führungsrollen und sowas ja jetzt auch und Quote und ich weiß nicht was liest und hört, dann heißt es immer, ja, Männer haben ja Netzwerke. Also Frauen in Führungspositionen ist schwierig, weil die sind ja nicht vernetzt. Aber Männer haben diese Netzwerke, um auch ihre Brüder da in irgendeine Position zu heben. Das, was du jetzt aber sagst, ist für mich so komplett das Gegenteil.
Tiefe ist der Unterschied.
Okay.
Das, was du beschreibst, ist Wichserei. Das ist das, was auch manchmal das alte Hackordnungszeug aus dem Tierhirn und manchmal auch als das Patriarchat, und ich benenne es oppressiv patriarchale Strukturen. Das Patriarchat, genauso wie das Matriarchat, ist an sich nichts Schlechtes. Es ist nur, was man draus macht. Ja? Das ist im Grunde, das sind Schwanzmesser. Ja, da gibt es zwar Netzwerke, die sich dann gegenseitig irgendwie den geilsten Stich zuschieben und so, das mag alles sein. Da können wir jetzt wieder ewig drüber diskutieren, wie das alles entstanden ist und woher es genau kommt und ob das nur eine reine Männergeschichte ist oder auch was mit Historie und so weiter zu tun hat. Aber dass es so ist, dass da die Tiefe fehlt. Also da geht es tatsächlich um, wenn man so will, um Macht oder eben eine oberflächliche, die könnten sich wahrscheinlich nicht wirklich intim was sagen. Mhm. Ja, zum Beispiel am wenigsten das, wenn sie keinen hochkriegen. Das ist jetzt was ich jetzt mir mal unterstelle, wahrnehme, aus dem, muss ich dazu sagen, geringen Wissen, das ich aus dieser Welt habe. Ich war nie in der Corporate World oder in den sozusagen Chefetagen unterwegs. Ja. Aber das ist mein Eindruck.
Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, einfach mal deine Geschichte kurz zu beleuchten. Wie und wo hast du Mann sein gelernt? Man hört es noch so ein ganz klein bisschen, du kommst eher aus dem süddeutschen Kulturkreis, um es vorsichtig zu sagen.
Das ist richtig, ich bin in einem kleinen Dorf in Bayern groß geworden. Ja.
Und da ist ja Männlichkeit schon auch auf eine eher archaische Art präsent, oder? Wie hast du das gelernt? Bist du so Lederhose, Schuhplatteln, Maibaumklauen? Und solche Sachen?
Ein bisschen. Mhm. Relativ wenig für jemanden, der da groß geworden ist.
Wie viel Söder steckt in dir? Das ist eigentlich die zentrale Frage.
Ich hab Söder noch nie in mir stecken gehabt. Ich möchte das auch nicht.
Was hattest du für eine Beziehung zu deinem Vater zum Beispiel?
Ja, da wird es interessanter. Also da könnte man so vieles erzählen aus dieser Zeit. Also Kindheit ist wichtig. Also ich bin sehr emanzipatorisch geprägt. Ich hatte sehr viel starke Frauenfiguren. Und man könnte sagen, ich bin in einem liebevollen, matriarchalischen Umfeld groß geworden. Ja, wofür ich sehr dankbar bin, habe ich wahnsinnig viel gelernt und es gibt mir sehr, sehr viel, auch jetzt in dieser Arbeit, sozusagen Abgleich von beiden Seiten. Ja. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mir sehr früh männliche Mentoren auch selbst gesucht habe, außerhalb der Familie oder innerhalb der Familie, die nicht unbedingt mein Vater waren, weil der einfach nicht so der Typ war, der groß präsent war. Mhm. Das war ein lieber Kerl und wir haben es am Ende auch ganz, ganz toll hingekriegt, uns auszusprechen. Ich bin spät geboren, der war schon fast 50, als er mich gekriegt hat. Das war fast wie ein Großvater und wir kannten uns kaum lange Jahre, haben aber dann im Erwachsenenleben, also meinem Erwachsenenleben, dann hinbekommen, die letzten Jahre seines Lebens eine sehr, sehr liebevolle, wirklich liebevolle Vater-Sohn-Beziehung von zwei Erwachsenen zu führen.
Ich beneide das total, weil mein Vater ist gestorben, als ich 15 war und genau diese Phase, die fehlte mir. So Frieden machen mit dem eigenen Erzeuger ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da beneide ich dich echt drum.
Ja.
Was waren das für Mentoren, die du dir gesucht hast?
Onkel, Lehrer, Leute im Dorf, dann auch weiter, auch später dann im College. Ich bin dann in die USA gegangen. Initiatorischer Prozess, Verlassen des Elternhauses. Das war bei mir in späten 90er Jahre noch sehr stark. Wirklich, ich gehe jetzt in die Welt hinaus und sehe meine Familie ein Jahr lang nicht. Auch nicht auf Skype oder so, weil es das nicht gab. Ja, also da gab es so einen, diesen initiatorischen Prozess wollte ich noch herausstellen, der ganz wichtig war, also Ablösung vom Elternhaus. Also und auch dort in den USA gab es dann männliche Mentoren in Form von Universitätsprofessoren. Ich bin dann Fotograf geworden. Also bis heute sind wir diese Fotografenlehrer auch Männerlehrer. Ja, die besuche ich jedes Mal, wenn ich da bin, obwohl ich eigentlich seit Jahren nicht mehr professionell fotografiere. Ja, aber die sind mir als Mensch nach wie vor Mentor.
Und diesen Teil deiner Biografie, da bestehe ich drauf, weil der einfach zumindest in meiner Wahrnehmung auch was mit dir gemacht hat. Du warst Fotograf und zwar kein schlechter, sondern du warst richtig gut unterwegs. Ja, du hast mit den High-End-Mighties und also du hast auch, glaube ich, vermute ich mal, ganz gutes Geld verdient, warst angesehen, bist in den Clubs und überall unterwegs gewesen.
Ich habe mir Träume erfüllt.
Du
ich bin ein kleiner Junge aus Bayern, der nach Hollywood gegangen ist
so.
Und dann auf dem Walk of Fame und am Strand von Malibu mit blonden Frauen Maxim-Cover fotografiert hat und so Sachen. Ja, also
schon nicht schlecht.
Ja, und ich habe mir ganz viele Träume erfüllt.
Sarah mit dem Jessica Vehicle. Parker, hast du von ihr die Handynummer? Andreas Nein. Tölke, der hier war, hat die. Hast du die Handynummer von irgendeinem Hollywood-Star?
Arnie. Ja. Paris Hilton, Tippi Hedren.
Nehmen wir.
So ein paar sind, aber ich war kein Gigant in der Branche, aber ich habe für so einen Kleinen, der gerade erst im Studium fertig war, hatte ich echt Glück. Ja, also so auch gleich irgendwie aus dem Studium raus und Wolfgang Job fotografiert oder was auch immer, so Sachen. Ich hatte Glück und habe mir ganz viele Träume damit erfüllt.
Und wie bist du jetzt in diese Männerwelt abgeglitten?
Interessant, nicht wahr? Weil auch das Absolut. Hat ja sehr, sehr viel in meiner Philosophie mit dieser femininen Seite zu tun, die Fotografie. Da geht's ja, also ich war ein Traumtänzer, ich war Werbe- und Kunstfotograf. Ja? Also ich war nur in der Werbung und in der Mode unterwegs. Es war alles künstlich. Es war alles schön und es war alles geflattert und es war alles Plastik und genau das, was ich wollte. Also ich wollte in Traumwelten. Ich hatte kein Interesse, einen Baum zu fotografieren oder sonst was. Ich wollte nur künstliches Zeug. Schon immer. Ja? Also für mich war Fotografie, jetzt kommt Psychologie, Und das ist mir sozusagen eine riesen Lehrzeit gewesen. Ja, also die Fotografiezeit hat mich zu einem guten Coach und Zuhörer und Psychologen im weitesten Sinne, nicht Diplomierten, aber in einem als angewandter Psychologe arbeitender im Coaching-Bereich gemacht. Und das zweite war Realitätsflucht. Ich wollte Traumtänze, ich wollte Theater. Ja? Mhm. Und dann war das irgendwann vorbei mit dem. Ich wollte kein Theater mehr, ich wollte echte Lebensgeschichten.
Was ist da passiert? Wo war der Switch?
Ich war satt.
Da also, hast du eine Kamera?
Ich habe eine Kamera, ich fotografiere auch die ganze Zeit noch. Also den psychologischen Prozess und auch das Bildermachen. Also ich werde mein Leben lang Fotograf sein. Mhm. Aber der Business-Aspekt bis hin zu das ganze Networking und das ganze Arschkriechen, sage ich mal, und die Akquise und all das, das war durch. Weil ich hatte alles gemacht, was ich wollte. Ich hatte meine 23 Seiten in der GQ, ich hatte jemanden aus Hollywood auf dem Dach des Man's Chinese Theaters auf dem Hollywood Boulevard. So, also ich war nie reich, by the way, aber ich hab mir coolen Shit möglich gemacht. Und es war absolut großartig.
Und es gab nicht so ein Erlebnis, was dein Leben dann geändert hat. Du bist einsam auf den Berg gestiegen und hast Gott gesehen und er hat dir irgendwelche Tontafeln gegeben und solche Geschichten.
Es war ein klein bisschen wenig, also mein Gründungsmythos ist nicht ganz so dramatisch gewesen, leider, aber es war, was schon dazu geführt hat, ist, ich bin ganz schwer verunglückt. Mhm. Während einer Zeit, wo ich schon auch frustriert so ein bisschen geguckt habe, irgendwie den nächsten Fuß in die Tür zu kriegen, in der Fotografenkarriere und so. Und ich habe aber danach noch weitergemacht. Also ich war nach diesem fast tödlichen Unfall, war es dann schon sehr wichtig, auch mir erstmal in mein Leben wieder zurückzuerobern. Mhm. Also ich habe dann schon auch nach diesem Vorfall nochmal ein paar coole Shootings gemacht und habe mir noch ein paar Träume erfüllt. Aber das hat schon dazu beigetragen, das war, denke ich, schon auch wieder so ein initiatorischer Prozess oder ein Stirb- und Werdemoment, weil das war wirklich ganz knapp, also es war wirklich fast eine Nahtoderfahrung.
Was ist passiert?
Ich bin vom Auto überfahren worden und lag fünf Wochen im Koma und es war einfach wahnsinnig knapp. Ich habe es fast nicht geschafft.
Und als du gerade sagtest, Fuß in die Tür, musste ich weiß, dass du darüber selbstironisch durchaus reden kannst, aber du hast auch ein bisschen was eingebüßt, ne, bei diesem Unfall.
Ja, ist richtig. Ich habe eine schwere Beinverletzung gehabt, die mich bis heute auch täglich beschäftigt.
Ja.
Aber auch das ist etwas, auch das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Weil wir ja vorhin bei Mannwerdung waren, das war Teil meiner Mannwerdung. Und das war, glaube ich, schon auch ein Grundstein für dieses ein reflektives Beschäftigen mit mir selbst und dann auch dieses Fotografierkarriere-Ding gut sein zu lassen. Mhm. Ja, es war nur ein bisschen zeitversetzt.
Jetzt sagt man, gibt es ja das posttraumatische Wachstum. Ne? Also so ein Unfall kann ja was sehr Traumatisches sein und es gibt Leute, die dann wirklich in der Depression und in der, weiß ich nicht, in dem Negativität versinken. Du bist da ja irgendwie rausgekommen. Was war da dein Lebenswille oder was war das?
Ja, also das sind natürlich Sachen, die beschäftigen mich auch in meiner Arbeit, weil das war schon so. Ich muss dazu sagen, zu der damaligen Zeit war das relativ schnell gegessen. Ich hatte offensichtlich durch Elternhaus und wie ich groß geworden bin, die Fähigkeit, relativ schnell wieder im wahrsten Sinne auf die Beine zu kommen und auch weiter zu rocken. Habe ich wirklich gemacht.
Ja? Ja.
Also was mich das gelehrt hat, war die Vergänglichkeit, was ist wirklich wichtig im Leben und jetzt ist Bonusrunde, Alter. Ja, also es kann jeden Moment zu Ende sein. Und das sind natürlich tiefe, tiefe Weisheiten, die schon sehr, sehr wichtig sind und auch dann einen ganz schnell erwachsen machen, sag ich mal. Mhm. Ja, also so würde ich das beschreiben. Aber ich muss im Nachhinein sagen, damals, ich habe das relativ schnell geschultert gehabt. Mhm. Jetzt im Nachhinein wundere ich mich manchmal selbst, weil das waren natürlich wichtige Weichenstellungen.
Ja.
Ja, wie gesagt, das ist ja auch was mich bis heute auch sozusagen beschäftigt, ein bisschen. Aber ich hatte mit einer neuen Körperlichkeit zurechtzukommen. Mhm. Ja, ich hatte mich selbst wieder lieben zu lernen nach den ganzen Narben und so weiter. Und auch dieses Abschließen mit dem, jetzt da nicht zu hadern mit diesem, sagen wir mal, Schicksal ja, und so weiter. Sondern das war sehr, 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 sehr wertvoll. Und ich bin sau dankbar dafür. Das mag sich masochistisch anhören, aber ich hätte es nicht anders gewollt. Ich bin froh, dass es passiert ist. Weil es ist halt es hat mich zu dem gemacht, was ich bin, und das ist halt meine Geschichte. Mhm. Ja, und die Geschichte ist gut. Ich mag meine Geschichte.
Jetzt sind wir ja in der, wir sind ja in der Corona-Krise. Also die haben wir jetzt alle, nicht nur jeder, also jeder einzeln und aber alle auch zusammen. Was, was wäre denn dein, wenn du so in die Zukunft schauen könntest, was würdest du nach Corona gerne anders haben oder vielleicht auch nicht?
Ja, das ist eine super schöne Überleitung. Also ich glaube ein bisschen auch von dem. Also ich, Einschnitte haben immer die Fähigkeit, einen wach zu rütteln. Oder Dinge mal nicht zu haben. Also das ist ja auch manchmal in einem spirituellen Weg, die Askese oder sowas, aber auch mal von außen, wie jetzt gerade, mal eine Zeit lang halb eingesperrt zu werden oder eingeschränkt zu werden, ja, gibt einen die Möglichkeit zu sehen, was man vermisst. Und lässt so Dinge wie Wertschätzung und so Sachen entstehen. Das halte ich schon für eine große Chance. Ja, also zu sagen, hey, wie gut geht's uns eigentlich oder wie gut ist es uns gegangen? Und wenn das wieder so wird, kann ja sein, dass es wieder so wird, auch wenn vielleicht das eine oder andere nicht mehr nie wieder ganz so wird, wie es jetzt ist, weil wir das erlebt haben. Mhm. Ja, also dass in unseren Köpfen sich da vielleicht ein bisschen was verschoben hat, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, diese Art von Wertschätzung in die Welt zu, ja, so dass die in die Welt kommt und dass wir die alle spüren und die uns dementsprechend auch vielleicht verhalten.
Ich muss ja noch mal kurz unsere Geschichte erzählen, weil die ist ganz interessant. Als ich für mein Buch recherchierte, da ist mir immer mal wieder dein Name begegnet. Wir kannten uns nicht. Und ein paar Leute sagten zu mir auch, ey, du musst John kennenlernen. John macht dies, John macht jenes. Unter anderem machst du eine Männer-Convention, ein Treffen, ein Festival über mehrere Tage. Das war vor 3 Jahren, glaube ich, hier in Berlin. Tegeler See-Terrassen, Gerald Hüther war da, der Hirnforscher. Mhm. Einen ganz beeindruckenden Vortrag gehalten. Ich habe mich da so eingeschlichen als Teilnehmender, war ganz berührt, welch eine Vielfalt von Mannsbildern da aufmarschiert ist. Also da war wirklich alles dabei, was ich total spannend finde, weil ich glaube, Mann sein in seiner ganzen Bandbreite und Frau sein in der ganzen Bandbreite, da siehst du einfach, wie viele Parallelen es da auch gibt. Wir sind dann viel, viel später, nämlich erst in der Corona-Zeit, zueinander gekommen. Wir haben erstmal ein bisschen Mail und SMS ausgetauscht und dann sind wir wirklich so wie Stettler und Waldorf im Tiergarten spazieren gegangen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir so einen ähnlichen Prozess durchlaufen haben, und was mich immer sehr berührt ist, dass du tief verstanden hast, dass Männer keine Rivalen sind, jedenfalls nicht immer, gerne auf dem Fußballplatz oder sonst wie, aber dieser Weg von der Feindschaft zur Brüderlichkeit, das war ja schon mal so dein, hast du schon mal so anklingen lassen, aber wie bringst du deinen Jungs, deinen ja, Schutzbefohlenen, die zum Coaching kommen, wie bringst du denen das bei, wenn man immer nur gelernt hat, du musst besser sein als der andere, du musst weiter oben auf dem Pavianfelsen hocken. Wie können wir das unseren zuhörenden Jungs mal in so einer 3-Schritt-Schnellanleitung beibringen? John, jetzt du.
Also außer, dass sie natürlich zu mir ins Coaching kommen
müssen. Ja, absolut.
Nein, klar. Aber wie ich erste das, vielleicht fange ich erstmal so an, also wie ich das mache, das hat was mit dem zu tun, dass ich es vorlebe. Mhm. Ja, du hast es gerade wunderschön ausgedrückt, was eine ganz große Rolle spielt, also vom Krieger oder vom Gegeneinander kämpfen, zum Miteinander Bruder sein, bis hin zu auch kräftemessen miteinander, absolut. Aber eben liebevoll und eben miteinander und nicht gegeneinander. Mhm. Ja, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Qualität kennen viele Männer überhaupt nicht. Mhm. Ja, also auch die Tatsache, dass die das erste Mal mit mir sozusagen mit einem anderen erwachsenen Mann ein intimes Männergespräch, das nichts mit Sexualität zu tun hat, führen, haut den Vogel raus, oder das ist ein totales Novum für die. Mhm. Ja? Und das hängt damit zusammen. Die kennen das nicht. Ja? Also Männer waren entweder Überlegene oder Bullies, also Leute, die einen gehandelt haben, oder von denen man halt entweder Angst hatte oder wo man sich kläglich versucht hat, mit denen irgendwie dann zu messen und immer der Unterlegenere war. Ich spreche jetzt ein bisschen aus meiner Coaching-Bubble. Mhm, ja? Also es sind natürlich häufig Männer, die ein bisschen mit Schmerz zu mir kommen eher. Ja? Die dann Männer, die Mannsein so erlebt haben. Ja, und voreinander die Hosen runterlassen ist vielleicht jetzt der Praxistipp. Ja, also tatsächlich zu sagen, hey, mein Freund, mein Kumpel, wie machst denn du das? Ich habe gerade das erlebt, ich fühle mich gerade so. Mhm.
Ja? Stichwort Verletzlichkeit zeigen, Wunden zeigen, schwach sein dürfen.
Ja, Da sind wir auch was Schönes, was Suse vorhin ja auch nochmal angeführt hat, diese neue Bandbreite von den neuen Kerlen. Mhm. Ja, also dass halt diese ehemals auch weiblich genannten oder auch weiblich tradierten Qualitäten jetzt da sein dürfen, das ist die gute Neuigkeit, aber sozusagen auch da sein müssen, weil sie uns zu einem ganzen Menschen machen. Mhm. Ja. Also das ist auch das Neue, was momentan noch für Verwirrung sorgt und manche eben meinen, dass sie die eierlegende Wollmilchsau sein müssen und dass das total schwierig ist, aber dass das einfach auch eine Freiheit und eine Chance ist, tatsächlich dieses ehemals weibliche und ehemals männliche in Einklang zu bringen und dann ein Mensch in Fülle zu werden. Mhm.
Wir sind ja ein Mutmach-Podcast, deswegen brauche ich zum Schluss nochmal so einen Blick nach vorn, weil ich beobachte, und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine, dass wir diese Mann-Frau-Polarität gerade von der anderen Seite her aggressiv aufladen oder aufgeladen haben. 5000 Jahre Patriarchat, ob das Religion war, Kultur, Wirtschaft, überall wurde die Frau durchaus unterdrückt. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Ich habe nur das Gefühl, dass jetzt, und deswegen Aggressivität, es zumindest einen Teil des kämpferischen Feminismus gibt, der nicht das Ziel hat, ein Miteinander zu schaffen, sondern den Mann vernichten will. Ich spitze zu. Habe ich das Gefühl nur alleine? Was sagt die am Tisch sitzende Frau dazu?
Ich finde es nicht mehr so radikal, wie es mal war, tatsächlich.
Ich finde es noch radikaler, als es mal war.
John, du musst jetzt.
Schlag dich auf.
Ja, ich weiß schon, dass ich jetzt was sagen soll, aber ich gucke da gar nicht so genau hin. Also ich höre das schon mal so im Nebentext oder höre mal irgendein Zitat von Radikalfeministinnen, wo ich mir denke, ja, das ist hassvoll. Mhm. Ja, und da sind wir wieder bei Qualitäten und Werte. Mhm. Ja, also das hängt von den Menschen zusammen und ich könnte jetzt interpretieren, also es gibt auch bei den Männern eine heftige Fraktion, mhm, die meines Erachtens auf ihrem Schmerz hängen geblieben ist, mhm, und das dann auch gewalttätig oder boykottierend ausdrückt. Ja, und mhm, das mag es auch auf der Frauenseite geben und dann sich vielleicht Radikalfeministin nennen, das mag schon alles sein. Ich sehe das so, dass wir, wenn wir denn wollen, sehen können, dass es auch miteinander geht und nicht gegeneinander. Mhm.
Und da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, um dann vielleicht den Bogen zum Kapitol wieder zu schließen. Es gibt eine wachsende Gruppe von Männern, auch jungen Männern, die sogenannten Incels, also die Involuntarily Celibacies.
Celibate, ja.
Also unfreiwillig Zölibatären, mit anderen Worten, die hat noch nie eine Freundin oder sind der mal näher gekommen einer Frau, was dann richtig sich so umdreht in so einen Frauenhass. Also die machen ja die Frauen dafür verantwortlich, dass sie selber irgendwie nicht so richtig vorankommen. Wie holen wir diese Brüder, und ich sage das wirklich ohne jede Ironie, wie holen wir die wieder zurück von ihrem Aggressionstrip?
Das sind wir wieder ganz am Anfang. Erstmal nicht, um sie als Idioten zu bezeichnen, mhm, ja, sondern tatsächlich anzufangen. Ja, und ich auch meine Empathie hat ihre Grenzen. Also verstehe mich da richtig. Nein, ich habe auch Zeit. Ich habe auch Sachen, über die ich nicht sozusagen unvoreingenommen diskutieren kann. Also es gibt auch Sachen, wo ich meine Grenze setze und sage, mit so viel Radikalität will ich nichts zu tun haben. Aber Empathie ist schon ein wichtiges Wort. Also was ist passiert, dass die da hingekommen sind? Mhm. Ja, und um jetzt wieder ganz aktuell mit dem Kapitol, was muss vorfallen, damit die da hinmarschieren? Mhm. Und sich vielleicht, also da ist Trump und so, ist da für mich nur der Möglichmacher oder mhm, das Gleitgel oder der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, als vielleicht auch Anheizer oder Mutmacher. Aber da ist was passiert, da ist was vorgefallen.
Was denn?
Ein ganzes Leben lang. Sich tatsächlich entweder verarscht oder unterprivilegiert fühlen. Mhm. So sehr wir das jetzt nachvollziehen können oder nicht, das emotional ist das so, mhm, bei diesen Menschen.
Ja. Ja.
Und welche Rahmenbedingungen hat es gegeben, die das mit erzeugt haben? Mhm. Und was haben wir darüber dann vielleicht auch mit zu tun? Ich glaube, die direkteste Art und Weise, damit Neues in die Welt zu bringen, ist tatsächlich in der Kultur, wie wir miteinander umgehen. Und nochmal, mir fällt es auch nicht immer leicht, bei jedem cool zu bleiben und freundlich zu sein, wenn ich von der Gesinnung her den so weit weg von mir sehe. Aber erstmal zu sagen, hey, erzähl mir mal deine Geschichte. Mhm. Wie bist du denn da hingekommen?
Mhm. Ja, bist du in
den Fight gekommen? Ich fange nicht an, dich als Idiot, Nazi, Gutmensch oder sonst irgendwas zu bezeichnen. Ich fange nicht an, dich zu beleidigen und einen Graben aufzumachen, sondern ich sage, okay, dann erzähl mal. Mhm. Ja? Und dann vielleicht auf der Ebene, das sind dann auch da sind wir auch wieder fast auf so einer Tierebene. Das sind so instinktliche Geschichten. Einander zuhören. Ja, da sind wir bei Werten und auch einem, ja, okay, dir vertraue ich. Ja, und so kommen wir weiter. Ja, und gibt es nicht vielleicht doch irgendwas, wo wir was voneinander lernen können? Und gibt es nicht vielleicht doch was, wo wir und vielleicht dann doch eine auch irgendwo eine Schnittmenge haben, wo wir sagen, ja, aber wir könnten es ja in Zukunft vielleicht so machen. Wie wäre es?
Und du hast schon eine hohe Erfolgsquote bei deinen Coachings, oder? Hast du das Gefühl, die Jungs gehen erleichterter, versöhnter mit sich und den anderen in die Welt?
Ja, also so unbescheiden sich das anhört, ich habe eine wahnsinnig hohe Erfolgsquote. Bin manchmal selbst erstaunt. Also ich bin ja so wie die Jungfrau zum Kinde, ist super bei Männercoaching.
Ich wollte sagen, ein packendes Bild.
Also das ist mir ja irgendwo in den Schoß gefallen aus dem Leben heraus, weil einfach Männer immer mit mir sprechen wollten und Tee trinken und da ist Coaching-Arbeit draus geworden. Also ich habe nie es drauf angelegt, Coach zu werden, sondern es kam aus dem Leben und war erstaunt, warum 90% der Leute, der Klienten, warum das landet und das jedes Mal funktioniert, was ich da mache. Und das hat mich merken lassen, dass ich etwas tue, wo ich die nur an was erinnere, was schon immer da war, beziehungsweise etwas Urmenschliches möglich mache. Und das heißt Verbindung, Vertrauen, Geborgenheit, so Geschichten. Also das was ich eben gerade gesagt habe, einander zu, genau, das fördert Urvertrauen, das fördert nicht allein in der Welt zu sein. Jeder kennt das so ein bisschen.
In Verbindung gehen ist auch ein schönes Thema mal für unseren monothematischen
Podcast. Ja, Schatz, aber jetzt mal, du wusstest ja nicht, was dich erwartet mit John, ne? Und ich finde, wenn wir über ihn herziehen, dann sollte er wenigstens dabei sein.
Warum sollten wir über ihn herziehen?
Das war jetzt ein bisschen so Spannungsaufbau. Wie fandst du ihn jetzt?
Du, sehr, sehr sympathisch.
Hast du was gelernt über Männer?
Eher nicht, aber das hat, glaube ich, auch mit meinem Psychologiestudium und Coaching selber zu tun.
Du hattest schon schwerere Fälle.
Und ich hatte natürlich, habe ich auch hier ein Exemplar zu Hause, das ich fast 30 Jahre kenne und das sich natürlich auch bewegt und verändert hat.
Das war der Mittwochsexperte und der Expertenmittwoch mit dem wunderbaren John Aigner.
Hat Spaß gemacht, danke
wir
euch.
Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.